Jonas, mein Lieber, wie geht's dir? Erzähl mal.
Tarek, mir geht's bestens. Wie geht's dir? Du warst gerade noch unterwegs. Ich bin hier nur im Büro und du warst heute schon wieder Kilometer fressen.
Ach, ich hab echt wieder einige Kilometer gefressen heute. Ich habe ein Auto abgeholt und zwar einen XPeng P7 oder manche ringen sich hier mal auf.
Das heißt nicht XPeng, das muss man richtig aussagen. Das heißt Xpeng.
Alter, bleib mal locker, Mann. Das heißt XPeng. Und übrigens hört sich XPeng für mich super cool an. XPeng. Peng, 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 peng.
Ich hab da voll die Flashbacks. Weißt du noch, früher als Xiaomi und Huawei nach Deutschland kamen, da haben auch alle richtig rumgetan, wie nennen wir das und wie nicht. Und irgendwann gab es dann Pressesprecher, dann wurden die mal gefragt und dann hat man das so irgendwie einheitlich dann gehabt. Aber das Wichtige ist ja, wie ist das Auto?
Das Auto ist cool, vor allen Dingen preis-leistungsmäßig, ne? Der liegt ja ungefähr, ich habe das Performance-Modell mit 470 PS, Allradantrieb. Also BYD-technisch kann man es schon sehen, was Verarbeitung und Optik angeht. Schöne, schicke Ledersitze, schön schickes Cockpit und vor allen Dingen sehr schneller Prozessor, das merkt man. Aber natürlich gibt es noch Bugs, was BYD auch früher hatte. Und zwar kann der Bordcomputer nur auf Englisch reden. Dann sagst du, hey XPeng, turn seat heater on. Und dann musst du auch noch diesen amerikanischen Slang machen. Hey, you're gonna fuck
sonst,
me up. Man.
Sonst erkennt er unsere deutsche Englisch-Variante erkennt er sonst nicht.
Genau,
oder?
Wenn ich sag, hey, ich hätte gern Gold Sharp, ne? Dann sagt die, oh, I don't understand. Please repeat. Jonas, lass uns doch mal Danke sagen erstmal.
Wofür?
Hör mal.
Nein, wir sind unglaublich dankbar. Ja. Das können wir beide, glaube ich, aus vollem Herzen sagen. Wir haben letzte Woche die erste Folge hochgeladen, hier von Die Kilometerfresser. Es kam so viel Feedback, es kam mega viel gutes Feedback, es kam konstruktives Feedback, aber es kam nicht so wirklich irgendjemand, der gesagt hat, boah, was für ein Quatsch, hört mal auf damit. Von dem her haben wir gesagt, wir machen weiter und sitzen jetzt hier für Folge 2 da.
Also das kann ich wirklich wiederholen. Ich war so positiv überrascht von den ganzen Kommentaren und mittlerweile, sag mal, wir dürfen es ja ruhig sagen, 1400 Abonnenten.
Ja, das sind ja unsere Zahlen, können wir machen mit was wir wollen. Wir haben 1400 Aufrufe jetzt nach, heute sind es 5 Tage rum, wir nehmen am Dienstag auf, Donnerstag kommt die Folge hier, die wir gerade aufnehmen. Wir sind ein bisschen stolz. Wir haben so die Angst, dass es so der Hype war, alle wollten gucken, wie wir labern, ja, und was genau so passiert. Und dann die Woche kommen dann so 100 Leute zurück, weil sie gemeint haben, es war gut und die anderen, die gehen wieder. Wir sind mega gespannt, wie viele heute kommen. Wir haben natürlich die Werbetrommel gerührt. Ich glaube, es gab kein Video, wo wir nicht dafür Werbung gemacht haben. Sei uns verziehen, ist aber, glaube ich, auch in Ordnung, denn wenn man irgendwie so ein neues Projekt und ein bisschen so ein kleines neues Baby da an den Start bringt, dann will man natürlich auch damit dann direkt loslegen können.
Ich hatte gerade kurz Panik hier, weil mein iMac hier in den Schlafmodus gegangen ist und dann habe ich gedacht, oh Gott, nimmt der denn noch auf? Der nimmt aber noch auf. Nee, aber Jonas, das Gute ist ja 1400 Aufrufe, aber auch 1400 Abonnenten, die dann auch abonniert haben.
Ja, also zumindest, wenn wir die Analysedaten da richtig verstehen, wir laden das ja über so einen Host auf, das ist ja alles ein bisschen komplizierter als jetzt rein YouTube, aber ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg, zumindest so, was die Zahlen sagen.
Ich kann nochmal Danke sagen an alle, die zugehört haben und ich hoffe wirklich, dass ihr uns dabei weiterhin unterstützt und wenn ihr mal auf Langstrecke seid, beim Laden seid, beim Kochen, wie auch immer, hörst du eigentlich auch Podcasts allgemein?
Ich höre wirklich viel Podcasts. Echt? Es ist egal bei was, egal ob im Flugzeug, ob gerade alleine im Auto. Selbst teilweise mit Sarah im Auto hören wir Podcasts, ja, dann halt eher Richtung Comedy oder sowas. Ja. Und wenn ich allein koche, ich habe eigentlich immer Kopfhörer drin und höre einen Podcast oder schaue halt YouTube-Videos. Aber gerade in den Situationen, wo das eher undienlich ist, da ist es dann eher der Podcast.
Okay, der erste Podcast, den ich mir je angehört habe, war der von Jan und Olli. Also Jan Böhmermann. Und weil er mich ja da erwähnt hatte, ne? Nochmal, Jan, falls du zuhörst, Riesendank, mein Lieber. Und der zweite Podcast, den ich mir reingezogen habe, das war unserer.
Da habe ich tatsächlich eine längere Podcast-Historie. Also ich höre viele Kollegen tatsächlich. Also ich habe auch mit Jan und Olli damals, die waren ja so Vorreiter gefühlt in dem Bereich, habe dann aber relativ schnell so das Ganze so ein bisschen nischig verfolgt. Habe dann irgendwie den Crewcast angehört von Felix Barlinger und Julian Völzke so aus dem Technikbereich. Okay. Ich höre ganz fleißig Ausfahrt-TV. Also man schaut schon auch zum einen, was so die anderen so ein bisschen drumherum reden, um ihre Videos drumherum. Aber wenn man in dem Bereich unterwegs ist, will man ja auch wissen, was haben die anderen für eine Meinung. Und dafür ist ja ein Podcast immer ganz cool. Und weil unser Podcast nicht nur für eine Meinung da ist, haben wir ja verschiedene Themen. Tarek, worüber reden wir heute?
Also wir haben euer Feedback ernst genommen. Wir haben uns Gedanken mit Jonas drüber gemacht. In der ersten Folge haben ja viele gesagt, hey Leute, das war super, aber ihr habt zu viele Themen auf einmal angesprochen. Wir wollen uns ab sofort, natürlich, das ist Learning by Doing, Touring, ne, Jonas? Das ist ein langer Weg, ein steiniger Weg. Dieser Weg ist ein steiniger Weg. Okay, pass auf.
Pass auf mit der GEMA, nicht, dass du so gut singst, dass wir hier geclaimed werden.
Nee, hör mal, bei meiner Tonlage, keine Sorge. Was haben wir uns überlegt, Jonas? Wir haben viele Themen. Wir haben so viele Themen, aber du hast gesagt, lass uns mal heute über Langstrecke mit dem E-Auto reden. Vor allen Dingen, du bist ein ganz anderer Typ und ich bin ein ganz anderer Typ.
Und genau das war der Ansatz. Wir haben gesagt, vielleicht machen wir künftig immer mal so verschiedene Themen. Also sagen wir, reden über 2, 3 verschiedene, dass es auch nicht zu langweilig wird. Ich glaube aber gerade, weil im Bereich der E-Mobilität das Thema Langstrecke so kontrovers immer wieder diskutiert wird, weil es für die meisten halt auch so ein bisschen der Bottleneck-Punkt für dieses Thema E-Mobilität ist, weil es halt der Punkt ist, wo die meisten sagen, ah, aber 1000 Kilometer mit 250 km/h auf der linken Spur, wie ich ja sonst immer mit meinen 4 Kindern in Urlaub fahre, geht halt nicht. Und deswegen glaube ich, es ist ein guter Punkt, einfach heute mal darüber zu quatschen.
Ja.
Und vor allem auch so die Ansätze, wie man das machen kann.
Ja.
Jetzt nicht die Tipps geben, bitte ladet bis 100% und fahrt dann früh vollgeladen los. Nein, einfach, wie machen wir das?
Aus eigener Erfahrung einfach. Vor allen Dingen, ich kann ja von mir, also von meiner Perspektive aus sagen, man lernt selber immer noch dazu. Und das Lernen hat nie ein Ende, weil ja auch immer wieder, wir beide vor allen Dingen auch immer mit verschiedenen Modellen unterwegs sind, müssen wir uns natürlich dem Auto auch manchmal anpassen. Ne? Du hast ja nicht immer die gleiche Batteriegröße, du hast nicht immer nur dein eigenes Auto. Wenn das immer so wäre, wenn ich immer mit dem Kia überall hinfahren würde, mit dem EV6, dann wäre das natürlich viel, viel, viel einfacher für mich. Aber heute mit dem Xpeng, morgen mit dem ID5, dann bist du mit dem Dacia Spring unterwegs. Und dann bist du, ja ist so, und dann bist du mit dem Hashtag 3, keine Ahnung, also der eine hat 50 Kilowattstunden, der andere hat 100. Und das sind, was Langstrecke betrifft.
Und so ein bisschen, das machen wir ja beide, diese Langstreckenthematik. Es geht ja dann auch darum zu zeigen, hey, wie ist es genau mit dem Modell unterwegs zu sein? Und da wirft man sich selber ja auch immer ein bisschen ins kalte Wasser und schaut, okay, was kann das Fahrzeug vielleicht, was macht es? Aber im Endeffekt hat man ja trotzdem so eine gewisse Herangehensweise und aufgrund von der interpretiert man das ja dann aufs Auto. Ich weiß, dass du dich da nicht so sehr aufs Auto verlässt wie ich vielleicht.
Jein. Also ich nutze grundsätzlich schon mal keine Ladeplanung. Egal, was für eine gute Ladeplanung da drin ist. Weißt du, wo ich das wirklich nutzen würde eventuell, wenn ich mal für eine Woche oder für einen Roadtrip einen Tesla hätte, dann würde ich die Supercharger, also ich würde mich dann vom Auto navigieren lassen, vom Supercharger zum Supercharger. Denn das ist momentan, auch wenn ich die Dinge optisch nicht so aufregend finde, außer das Tesla Model S, finde ich das Einfachste. Und das System, wo man sich am wenigsten Sorgen drüber machen muss, dass man irgendwie Ladestationen suchen muss, weil das Auto macht das wirklich alles für dich selber. Du musst einfach nur einsteigen, fahren. Das ist E-Mobilität einfach für Blöde. Also unter anderem.
Absolut. Aber man muss ja sagen, macht ja Ladeplanung im Endeffekt immer, also egal bei welchem Hersteller, wenn die Ladeplanung funktioniert, dann ist die ja wirklich immer dafür da, dass sie einen von Grund auf dazu bewegt, dass man es hinbekommt, rein elektrisch zu fahren. Bei Tesla bin ich immer so ein bisschen gemischter Gefühle. Ich bin ja lange Zeit selber Tesla gefahren und da gibt es immer mal Aufs und Abs, wie gut die Ladeplanung tatsächlich ist.
Aha.
Am Anfang war das wirklich gut, dann kamst du teilweise mit 5-6% an die Ladesäule, teilweise aber genauso viel Prozent am Ziel. Und das finde ich halt mittlerweile machen andere Hersteller deutlich besser. Also wenn ich in den aktuellen VW einsteige und ich sagen kann, ich möchte gern 5% an der Ladesäule mindestens haben, ich brauche aber am Ziel 30% oder 50%, weil ich halt morgen wieder weiterfahren muss und weiß, mein Hotel hat vielleicht keine Ladesäule oder ich will zwar in die Stadt fahren, aber ich weiß, ich parke das Auto nicht sofort, sondern ich muss noch ein bisschen umherfahren. Und sowas einstellen zu können, macht eine Ladeplanung an sich deutlich attraktiver.
Ach, du kannst das bei Tesla nicht einstellen, dass du sagst, ich möchte an diesem Supercharger nur bis 80 oder am Ziel so und so viel oder am
Nee, also bei Tesla ist tatsächlich, ist so ein bisschen wie, ich vergleiche es mal ein bisschen wie mit Apple, so du hast es, du gibst so ein bisschen alles ab, das System macht es für dich und du bist dann halt zufrieden. Aber bei Tesla ist wirklich, du gibst das Ziel ein und den Rest macht das Auto selber. Bedeutet, du kannst auch manchmal mit 30% an den Charger geschickt werden, weil die im Hintergrund berechnen, okay, vielleicht hat ein anderer eine höhere Auslastung.
Ja.
Man sieht aber nicht immer, warum man welchen Charger nimmt. Und wenn man die Ladekurve von Tesla kennt, macht es halt nicht immer Sinn,
also mit 40% mal einen Charger zu fahren. Also das heißt, du wirst schon vom Auto ein bisschen entmündet oder entmündet bist.
Absolut. Das ist ja, die Thematik machen ja im Endeffekt alle Autos, sobald du die Ladeplanung nutzt, aber sobald du Parameter eingeben kannst, macht es halt einfacher.
Aber einen Vorteil sehe ich trotzdem für Tesla, Jonas, dass man muss für die Supercharger echt eine Lanze mal brechen hier. Du musst dir nicht bei jedem Ladestopp den Gedanken machen, welche Karte nutze ich hier, was zahle ich hier. Weißt du, bei den anderen Autos, die Ladeplanung, die schickt dich einmal zu Aldi, die schickt dich beim nächsten Lader zu Ionity, beim nächsten zu Fastnet, jetzt mach mal selber, also überleg mal selber. Bei Tesla musst du dir darüber keine Gedanken machen. Du weißt ganz genau, das Klar. zahle ich da, das funktioniert da und das läuft da. Das sind auch Vorteile, die man auch wirklich zugeben muss. Ja, so viel dazu.
Ich finde, da kurz vielleicht nur ein Punkt, die Transparenz ist halt auch ein wichtiger Punkt. So, du weißt bei Tesla, wenn du unterwegs bist, du klickst an den Charger und du siehst genau, was zahle ich, zu welcher Uhrzeit und was sind vielleicht auch Blockiergebühren, die irgendwann kommen. Sachen, die du jetzt nicht überall direkt transparent gezeigt bekommst. Und Absolut. Ich finde, also mit all diesen Filtermöglichkeiten, die es mittlerweile gibt, die meisten Fahrzeuge geben ja immer die Chance, dass man teilweise sogar wirklich runtergebrochen bis auf den letzten Ladeanbieter auswählen kann, dass man nur den nimmt und außer in dem Fall, es gibt keinen Ionity beispielsweise in der Nähe, dann musst du halt einen anderen nehmen. Da kannst du schon so ein bisschen in die Richtung von Tesla kommen. Meiner Meinung nach, aber Ladethemen sind auf jeden Fall ein Punkt für eine andere Podcast-Folge. Da vielleicht nur ganz kurz, ich finde, für die Langstrecke lohnt sich's aktuell, wenn du öfter als vielleicht einmal im Jahr Langstrecke fährst, lohnt sich's nur mit einem Abo-Modell, weil einfach sonst alles Absolut. Andere zu teuer ist. Es gibt coole Absolut. Ladekarten für den Alltag, es gibt Ladekarten, wo du im AC-Bereich günstiger bist, aber wenn du Langstrecke fährst, dann hol dir ein Abo von irgendeinem Anbieter und selektiere im Fahrzeug und fahr nur dorthin.
Das ist ein anderes Thema, lass uns das aber definitiv aufgreifen. Von mir aus gerne in der nächsten Folge. Wir lassen uns mal überraschen von den Kommentaren, was die Community davon hält. Aber deine erste Langstrecke mit einem E-Auto, sag mal, was für ein Auto war das? Wo ging es hin? Wie hast du das hinbekommen?
Meine erste richtige Langstrecke war damals mit einem Next Move Nissan Leaf. Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Ich weiß nur, da hat Robin von Robin TV in Berlin so eine riesige E-Mobilitätsparade gemacht und dann habe ich mit Next Move zusammen, damals, als ich noch so Smartphones und so gemacht habe, habe ich die gefragt und habe von denen ein Auto bekommen, habe das in Leipzig geholt und bin dann Langstrecke von Leipzig bis Berlin gefahren. Für diejenigen, die es nicht einschätzen können, das ist so, weiß ich nicht, 1,5 Stunden Fahrt. Aber damals, wenn es dann lief, da musste man gucken, dass man halt eventuell ohne Laden durchkommt, weil es sonst mit Shademo und mit RapidGate und was das Fahrzeug nicht alles hatte, echt schwierig wurde, da hinzukommen. Und ich weiß noch, habe ich noch vor meinem inneren Auge, der Stefan Möller von Nextmove gibt mir das Auto und sagt so, hier viel Spaß und mach mal und tu. Und dann sagt er, ja, wir fahren auch hin oder wir fahren auch nach Berlin. Und dann überholen die mich auf der Autobahn. Ich fahre so mit 120 rechte Spur und die fahren mit einem Model 3, was damals ganz neu in Deutschland war, schießen die auf der linken Spur gefühlt mit 200 Sachen an mir vorbei, was wahrscheinlich nur 150 war. Aber so diesen Unterschied damals zu sehen, das war richtig witzig. Ja. Aber also richtige Langstrecke war das jetzt natürlich nicht, aber es war, sag nochmal, eine längere Fahrt.
Aber das war schon
was
so.
Was war deine erste richtige Langstrecke? Weil das war ja auf jeden Fall ein paar Jahre später bei dir erst.
Ja, genau. Also bei mir, unser erstes Auto war ja ein ID3, den ich von Volkswagen abonniert hatte. Und deswegen habe ich auch eine Sympathie den ID-Modellen gegenüber, von damals vielleicht, ich weiß es nicht. Natürlich hat damals auch noch nicht alles funktioniert, aber ich mag den ID3, das sage ich immer. Ne? Wir sind nach Holland gefahren, dann sind wir hier in Deutschland noch ein bisschen rumgefahren. Damals haben wir halt unsere ersten Städtetrips so ein bisschen angefangen. Und ich habe dann natürlich immer geguckt, wo lädst du jetzt? MBW war damals natürlich schon ein bisschen vertreten und Ionity. Und das hat eigentlich okay geklappt. Ich habe mir damals als allererstes, noch bevor der ID3 vor der Tür stand, so wie fast jeder damals, schon 5 Ladekarten besorgt gehabt. keine Ahnung, was es damals alles gab, habe ich jetzt vergessen. Aber MBW ADAC, das war der Hit natürlich. Als ADAC-Mitglied gibt's ja leider nicht mehr. Und das hat mir im Grunde europaweit immer schön geholfen. Europa, Thema Europa, unsere erste richtige Langstrecke, das kam alles mit dem Ford Mustang Mach-E. Da haben wir unsere Spanien-Tour unternommen. Wir sind ja bis nach Andalusien runtergefahren, aber da hatte ich mir halt noch die ChargeMap-Karte geholt, dann die Shell Recharge-Karte. Die ChargeMap hat mir in Frankreich sehr oft geholfen und die Shell Recharge-Karte damals in Spanien absolut ohne Probleme alles gemacht, wo die MBW-Karte versagt hatte. Ne? Aber sonst mit dem Laden und so weiter.
Ich glaube, das erste Mal richtig Langstrecke bei mir, was dann eine längere Etappe war, war mit einem E-Up-Testauto von mir damals noch in Ingolstadt zu meinen Eltern. Das waren so, weiß nicht, 300 Kilometer sowas. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, Absolut. So zu schauen, okay, wie weit kommst du mit einem Kleinwagen? Und das ist ja oft das Thema, wo man heute das Gefühl hat, du darfst mit einem Kleinwagen gar nicht auf die Langstrecke gehen. Und der hatte damals auch natürlich keine Ladeplanung. Vorteil war, du konntest dich auf die Schilder an der Straße verlassen, weil mehr als 50 kW hast du eh nicht geladen. Das heißt, die ganzen 50 kW-Säulen entlang der Autobahn, die gingen damals noch, aber Das war auch so eine ganz spannende
die Triple
erste
Charger, ne?
Idee.
Die Triple Charger.
Ja, genau. Und damals waren auch noch nicht so viele E-Autos auf der Straße. Da konntest du mit dem auch noch ganz entspannt dann dahin fahren und du wusstest, es sollte eigentlich funktionieren und du kannst dann deine Dreiviertelstunde dort laden. Das war ganz spannend. Aber so richtig Langstrecke, also auch außereuropäisch, bin ich tatsächlich das erste Mal mit Tesla gefahren. Also ich hatte damals dann nach meinem E-Corsa, mit dem ich aufgrund von bedingter Reichweite auf der Langstrecke nicht unbedingt große Strecken gemacht hatte, vor allem nicht ins Ausland, eher nur innerhalb von Deutschland, hatte ich dann Model 3 Standard Range und mit dem war ich dann bis in Stockholm oben. Mhm. Und das war dann schon, aber halt klar, immer in Abhängigkeit von Tesla-Chargern, weil du einfach gar nicht Lust hattest.
Genau.
Warum sollst du, wenn das Auto dasselbe einplant, dann noch drum herum suchen?
Kann ich verstehen, aber heute muss man ja wirklich sagen, Jonas, an alle Zuhörer, die noch nicht elektrisch unterwegs sind und es vorhaben oder sich dafür interessieren. Leute, macht euch keinen Kopf. Das läuft mittlerweile vor allem Dingen die Infrastruktur auf Langstrecke entlang der Autobahnen. Natürlich gibt es immer wieder noch schwarze Löcher auf der Karte, in ländlichen Gebieten, wie auch immer. Aber entlang der großen Autobahnen, von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, habe ich persönlich noch nicht einmal das Gefühl gehabt, jetzt wird's eng. Na? Also natürlich gibt es hier und da, das sieht man auch in unseren Roadtrip-Videos, mal eine komplette Ionity-Station war mal komplett außer Betrieb, gibt's alles, ja, kommt mal vor, aber das sind Ausnahmen und Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber diese Ausnahmen, die bemängle ich trotzdem, sowas darf trotzdem nicht passieren. Es kann mal sein, dass 2 von 6 Säulen außer Betrieb sind aufgrund von bla bla bla, aber nicht alle 6, ne? Sowas darf nicht passieren. Aber trotzdem, dann sind wir eben 30 Kilometer weitergefahren und dann hast du 18 andere Stationen stehen. Also mittlerweile ist das echt kein Problem mehr. Die eigentliche Frage, Jonas, meiner Meinung nach, man muss sich das richtige Auto holen mit der richtigen Batteriegröße und nicht nur immer auf den letzten Cent gucken und das günstigste Auto holen. Man muss sein eigenes Fahrprofil gut analysieren, wirklich sich selbst
und
einschätzen.
Und man muss vor allem auch diese ganzen Klischees über Bord werfen und sich mal wirklich überlegen, wie weit fahre ich denn tatsächlich? Fahre ich, wie der Tarek, irgendwie 4-mal im Jahr bis nach Süditalien oder fahre ich dann doch tatsächlich eigentlich nur 1-mal im Jahr an Gardasee oder an die Ost- und Nordsee und das war's. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Ich meine, ich habe meine Eltern gesehen, die sind jahrelang jetzt mit einem ID3 mit Fahrrädern hinten dran bis nach Dänemark hochgefahren. Das hat die nicht gejuckt, weil die halt dann entspannt gefahren sind und sagen, hey, wenn es Urlaub ist, dann ist es Urlaub, dann bist du entspannt, dann hältst du eh mal öfter an, weil du nicht Termindruck hast. Aber ich verstehe natürlich auch jeden, der irgendwie in der Woche 5000 Kilometer Langstrecke Auto fährt, gibt's ja die Menschen. Da ist es natürlich ein anderes Fahrprofil. Und da stellt sich auch die Frage, kann ich bei sowas überhaupt elektrisch unterwegs sein in gewissen Bedingungen? Kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber wenn man sein eigenes Fahrprofil kennt und sich nicht irgendwie immer versucht einzureden, dass man ja 3000 Kilometer im Jahr Langstrecke in Urlaub fährt, ich glaube, da kann man das schon ganz gut hinbekommen.
Absolut. Und war es das erste E-Auto von deinem Papa und deiner Mama?
Tatsächlich, ja. Die hatten einen ID3, damals noch vor Facelift. Die haben auch den ganzen Spaß mitgemacht, sind dann auf einen Facelift ID3 umgestiegen, sind mit dem jetzt auch genau die gleichen Strecken gefahren.
Welche
immer die Fahrräder hinten dran.
Welche Akkugröße?
Den mittleren, die 58 Kilowatt schon. Oder mittlerweile war es ja dann der kleine. Aber war vollkommen ausreichend für die, ja, weil, ne, die auch gesagt haben, ganz ehrlich, für die paar Mal im Jahr, wo sie eben fahren, haben sie keine Lust, den Mehrpreis zu zahlen, dann für die 77 Kilowattstunden, um dann die zweimal irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde länger fahren zu können oder eine halbe Stunde länger. So, das war der Use Case nie gewesen und preistechnisch hat es ja doch einiges ausgemacht. Und bin ich auch heute noch der Meinung, dass es teilweise einen Riesenunterschied machen kann. Und auch zu wissen, was das Auto kann. Wenn du zum Beispiel, wie bei Tesla, muss man als Beispiel nehmen, bei einem Model 3 oder Model Y hast du ja die Unterschiede in der kleinsten Batterie, gibt es einen LFP-Akku. Ab der nächstgrößeren gibt es dann eben einen ganz normalen Lithium-Ionen-Akku. Und wenn du da weißt, dass du einen LFP-Akku immer bis 100% laden kannst, dass du im Alltag viel, viel weiterkommst, dass du nicht diese 80%-Thematik hast, um irgendwie deinen Akku zu schonen, dann hast du halt fast effektiv genauso viel Akku wie mit einem Long Range. Und wenn du weißt, was für Fahrzeuge welche Batteriegrößen haben, dann kannst du halt anders weit kommen. Meiner Meinung nach ist das aber ein Punkt, der für den Kunde nicht zwingend, ja, einfach eine Aufgabe sein sollte. Ich finde, das ist die Aufgabe der Händler und der Hersteller, darauf hinzuweisen, zu sagen, hey, das ist das Auto, das gibt es mit den beiden Varianten, der Akku hat den Vorteil, der Akku hat vielleicht den Vorteil, was haben sie für ein Fahrprofil, und dann ehrlich zu beraten und nicht dieses Thema mit, auf einmal kostet ein ID7 80.000 Euro, weil du wurdest auf Allrad und großen Akku empfohlen, obwohl du eigentlich hättest locker mit dem Kleinen klarkommen können. Und da denke ich mir immer ganz ehrlich, es gibt manche Situationen, wo ich mir auch denke, was macht der Hersteller, da schießt er sich ja selber ins Bein, beispielsweise jetzt der ID.Buzz, da kostet der lange Radstand mit großem Akku gerade mal 3000 Euro mehr als der kleine und wir beide wissen, was ein ID.Buzz kostet, das heißt, im Vergleich macht es kaum einen preislichen Unterschied und da nimmst du dir so gewissermaßen die kleine Radstandvariante, wenn du es nicht täglich in die Innenstadt schaffen musst, komplett aus dem Sortiment. Bei anderen Herstellern, wo du teilweise 10.000 Euro Unterschied für Akkugrößen hast, wieso solltest du da für die zweimal im Jahr so viel mehr Geld ausgeben?
Absolut. Und nochmal auf den Punkt kann ich wirklich bestätigen. Ein guter Verkäufer, der analysiert mit dem Kunden erstmal sein Fahrprofil, absolut die Bedürfnisse und strickt ihm dann ein Angebot zusammen, schreibt ihm ein Angebot zusammen für ein passendes Auto. Und nicht, wo seine Provision am größten ist eventuell, sondern für das richtig gute, passende Auto. Also du und ich, wir würden das perfekt machen, wirklich. Die Leute wären, wir hätten nur glückliche Kunden. Wirklich. Also schade, ich finde es auch sehr schade. Ich kriege ja auch manchmal Kommentare über Instagram oder hier über YouTube. Und dann heißt es, oder Mails, Tarik, ich war bei dem und dem Autohaus, der Verkäufer hatte gar keine Lust, der wollte gar kein E-Auto verkaufen, der hat uns zu einem Benziner geraten zum Beispiel, also sowas. Ne? Mhm. Weil die Leute erstens unmotiviert sind aufgrund von fehlender Bildung oder von fehlender Interesse und zweitens dann einfach keine Lust haben, sich da irgendwie damit auseinanderzusetzen oder damit zu beschäftigen. Ich finde es total schade, Mann, echt.
Es ist extrem schade und vertan. Wenn ich überlege, wie viele Mails wir in den letzten Jahren bekommen haben, die man teilweise gar nicht alle ausführlich beantworten kann, da fast ein Sorry an der Stelle, aber es ist halt einfach nicht zeitlich möglich, jedem eine individuelle Kaufempfehlung zu geben. Ja. Ich meine, YouTube-Videos sind eh für alle kostenlos zugänglich, man kann sich eine ganz gute Meinung bilden.
Absolut.
Alles darüber hinaus ist kaum machbar, aber was da teilweise für detaillierte Fragen kommen, wo du merkst, die Leute haben versucht, sich damit auseinanderzusetzen und haben keine Chancen irgendwo liegen geblieben. Und die letzte Chance ist es dann, oder der letzte Versuch, einem YouTuber eine Mail zu schreiben. Und wenn du überlegst, wie weit musst du in deinem Kaufentscheidungsprozess gekommen sein, dass du sagst, okay, jetzt schreibe ich irgendjemanden, der dein Video macht, eine Mail, weil ich vielleicht ein Vertrauensverhältnis habe und ein Gefühl habe, okay, der sagt mir das dann ehrlich, weil ich im Autohaus mich habe nicht mehr abgeholt gefühlt. Und das ist so schade und da hoffe ich, dass man da irgendwie in den nächsten Jahren einen Wandel sieht, dass es vielleicht auch breiter gefächerte Beratungen gibt, herstellerübergreifend, weil ich habe schon immer gesagt, in der E-Mobilität gibt es diese Markentreue kaum noch. Klar, es gibt Fanboys und dann wird es jemanden geben, der wird niemals vom Mercedes weggehen und es wird Tesla-Fahrer der ersten Stunde geben, die sagen, sie haben sich so in diese Marke verliebt und sie stehen hinter allem, was sie machen. Gut, okay, aber es gibt auch Leute, die wollen einfach nur elektrisch fahren und dann schauen die, was gibt es am Markt und dann sind die einfach teilweise aufgeschmissen. Und wenn du dann irgendwo hinkommst und dann bist du irgendwie verzweifelt nach der fünften Beratung und dann sagt dir einer, ja nimm doch hier den Verbrenner, den haben wir gerade im Leasing-Angebot. Ganz ehrlich, irgendwann würde ich da wahrscheinlich auch aufgeben und sagen, hey, es ist so kompliziert, du musst gefühlt Elektrotechnik studieren, um es zu verstehen und nur, weil eben niemand da ist, der es dir vernünftig rüberbringt. Aber von dem Kaufentscheidungsprozess vielleicht kurz weg, wie fährst du Langstrecke, Tarik?
Also Tempomat setze ich grundsätzlich, wenn ich einen Akku habe, der größer als, ich sag mal, 65 Kilowattstunden ist, setze ich den Tempomaten auf 130, überall dort, wo es erlaubt ist, genauso wie bei meinen Tests, genauso, ja, weil ich teste die Autos auch so, wie ich sie im Alltag nutzen würde und du kennst das ja selber. Baustellen, Langsamfahrstellen, 80er-Zone, 100er-Zone, 120, Unfall, bla bla bla. Das drückt die Durchschnittsgeschwindigkeit sowieso runter irgendwann. Und wenn ich aber mal Lust habe, dann fahre ich auch mal schneller. Meistens ist das immer auf dem Rückweg nach Hause, dann willst du auch immer schneller ankommen. Das ist so. Ja. Und dann weißt du ganz genau, mit wie viel Prozent komme ich zu Hause an. Also kann ich jetzt drücken, Verbrauch, scheißegal, komm Tarik, drück. Das geht. Aber grundsätzlich, wir setzen uns ins Auto rein. Für mich beginnt der Urlaub, sobald ich die Tür zugeknallt habe. Wirklich, im Auto bin. Sobald ich im Auto sitze, beginnt der Urlaub. Und der Weg ist das Ziel. Wenn es natürlich jetzt, wenn ich kein, sag mal, Berufskraftfahrer bin, der Termine einhalten muss. Also wir lassen mal diese Außendienst-Hardcore 1000 Kilometer am Stück Leute mal beiseite, weil das ist echt eine Minderheit. Also es ist so. Ja. Und wir reden mal vom normalen Use Case. 130 Tempomat und ohne Ladeplanung. Das bedeutet, ich fange mit 80, 90 oder 100% an und dann fahre ich so bis 30% runter und der Kia, der hat wirklich eine grandiose Filtermöglichkeit für die ganzen Säulen entlang der Route. Und dann gehe ich dahin und ich suche mir einfach entlang der Route die nächste Ionity oder MBW, was auch immer. Im günstigsten Fall immer eine Ionity, weil ich den Ionity Pass habe. Das, was du eben gesagt hast. Ne? Damit kann ich momentan noch für 49 Cent laden, zahle 6 Euro Grundgebühr dafür im Monat. So, keine bezahlte Werbung übrigens. Ich habe noch MBW, ich habe noch, keine Ahnung, andere Karten habe ich auch, Shell Recharge habe ich auch. So, so mache ich das, Jonas. Und dann suche ich mir die Ionity aus, so die in 80 Kilometern kommt, weil ich noch 120 Kilometer Reichweite habe. Und dann fahre ich da rein. Ich lasse mir auch ehrlich gesagt keinen Puffer, so was, wenn die mal defekt ist und ich noch 100 Kilometer fahren muss, weil diesen Fall gibt es so gut wie gar nicht mehr. Spätestens an der nächsten Raststätte oder an der nächsten Ausfahrt, wenn du rausfährst, hast du eine Radtankstelle.
Hast du wieder eine Alternative.
Genau, ja. Da hast du eine spätestens Aldi, Lidl, irgendwas findest du immer, irgendwas. Und so sieht meine Langstrecke aus. Und wichtig ist, du weißt ja natürlich vorher, wo du hinfährst. Zum Hotel, gibt es da am Zielort eine Lademöglichkeit. Es muss nicht nur ein Hotel mit einer Lademöglichkeit sein. Mittlerweile, wenn ich weiß, 4 Kilometer vom Hotel entfernt oder 10 Kilometer vom Hotel entfernt ist ein Ladepark, da kann ich schnell DC laden. In 20 Minuten ist das Ding bei 80%, dann habe ich meine Ruhe da vor Ort. Ne?
Und ich glaube, dass sich über das Ziel bewusst sein, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir hatten es letztens, wir sind wohin gefahren, mega cooles Ferienhäuschen, wussten, da sind 4 Ladesäulen direkt auf dem Parkplatz vor der Anlage, kommen hin, alle 4 kaputt.
Nein!
Und dann gab es wirklich in dem Ort nur noch eine AC-Säule an einem Kaufland, so halbe Stunde fußläufig entfernt. Das war dann das Szenario. Also man muss auch immer so ein bisschen aktuell schauen, nicht nur bei der Urlaubsplanung,
genau.
Das vielleicht nur als Geschichte nebenher. Die waren dann alle mega cool und haben gesagt, hey, es tut uns mega leid, aber es gab einfach keine Möglichkeit, da sonst irgendwie zu laden, wenn ich nicht hätte irgendwie meine mobile Ladenlösung durchs Fenster legen wollen, was auch immer so eine Thematik ist, wenn du dann eigentlich nicht vor dem Häuschen parken darfst. Von dem her, ich verstehe das und es macht auf jeden Fall Sinn. Witzig finde ich, dass wir beide eine komplett unterschiedliche Ladeplanung haben oder beziehungsweise Herangehensweise haben, weil ich tatsächlich gerade, weil wir halt auch oft mit Testautos unterwegs sind, immer die Ladeplanung nutze. Forstgesetz, es gibt die, logisch, gibt auch Fahrzeuge, da hast du es nicht, aber ich nutze die immer, weil meine Prämisse ist, der Einstieg in die E-Mobilität ist halt durch die Ladeplanung viel, viel einfacher. Wenn du dieses Tesla-Phänomen hast, dass du sagst, setz dich rein und fahr los, dann machst du schon mal im ersten Schritt ein E-Auto einfacher für den Kunde, als wenn du sagst, hey, fahr bitte bis 30% und wenn jemand das noch nie gemacht hat, schau dann, wo du laden kannst, dann hast du halt immer so eine gewisse Ungewissheit. Wenn du einsteigst und das Auto zeigt dir an, in 2,5 Stunden lädst du an der in der Säule, da gibt es 6 Ladesäulen, du kommst mit 20% an, dann weiß der Fahrer schon mal, okay, es geht in die richtige Richtung, ich brauche keine Bedenken haben, ich kann dem Auto vertrauen. Wenn du dann noch das Gefühl hast, dass das Auto immer wieder nachrechnet, dann macht es das natürlich nochmal besser. Und deswegen mache ich das auch bei uns in den Tests konsequent immer mit der Ladeplanung. Ich sage oft in Videos, hey, wir fahren heute nur damit. In der Hälfte vom Video breche ich es dann ab, weil ich unzufrieden bin mit dem Ergebnis, wo er mich rausfliegt. Aber das ist natürlich, aber das ist natürlich dann auch so ein gewissermaßen so ein Gefühl und ein, ja, einfach ein Erfahrungswert, den man mit reinbringt. Aber ich bin mir immer dessen bewusst, dass ich versuche, die Ladeplanung zu zeigen und auch wirklich zu fahren. Weil es gibt so viele gute Ladeplanungen im Stand. Und wenn du dann unterwegs bist, merkst du erst, wie schlecht die teilweise werden. Nur als Beispiel, es gibt Ladeplanungen, wir haben uns am Wochenende erst unterhalten, die berechnen keine Topografie mit rein. Es gibt Ladeplanungen, die berechnen nicht die Art von Straße. Die berechnen nur stupide die letzten 100 Kilometer Verbrauch. Meinen Eltern ging es am Wochenende so, die waren nicht mit dem ID.3 unterwegs, waren dann unterwegs und haben gesagt, ja, sie haben jetzt so 60 Kilometer vor unserem Zuhause nochmal mit 30% angesteckt. Und ich so, Papa, die letzten 60 Kilometer sind nur Landstraße, da kannst du locker fahren. Und ich so, ja, aber das Navi hat gedacht, weil ich die letzten 100 Kilometer halt 130 gefahren bin, dass ich die Landstraße mit den 30% nicht mehr schaffe. Und das sind so Punkte, da merkt man dann erst während dem Fahren, was eine Ladeplanung tatsächlich ausmacht. Und deswegen schaue ich bei unseren Tests, dass wir die immer nutzen, um den Leuten das halt auch zu erklären. Wenn ich sagen kann, hey, du kannst bedenkenlos auf der Autobahn damit fahren, der rechnet alles perfekt nach, der nimmt alles mit rein, dann ist es super. Wenn du aber eine Ladeplanung hast und du verlässt dich da drauf und die läuft nicht gut, ja, dann bist du ja mehr also aufgeschmissen, als wenn du gar keine nimmst.
Ja, da bin ich total anderer Meinung und gebe dir in dem Punkt nicht recht. Warum soll es schwieriger sein für einen Kunden, im Navigationssystem einfach nach einer Ladesäule entlang der Route zu suchen, wenn das Auto mir nach meinen Filterkriterien die Möglichkeiten aufzeigt? Es ist ja nicht ein Mehraufwand, wenn ich 3-mal auf das Bildschirm tippen muss, um zu sagen, hey, alles ab 150 kW Ladeleistung und von mir aus nur Ionities, von mir aus nur NBW oder was weiß ich, oder alle entlang der Route, wenn er mir das anzeigt. Was ist daran schwieriger an der E-Mobilität? Also das erschwert nicht die E-Mobilität für den Kunden, auch für den einfachen Kunden nicht.
Kennst du Situationen, wo du an die Ladesäule kommst und steht jemand neben dir, der nicht weiß, wie er die entsperrt? Ich glaube, das ist dann nämlich der Kunde, der auch keine Einweisung bekommen hat,
genau,
mit wie viel kW sein Auto lädt, der nicht versteht, warum das Auto aber nicht zu jedem Zeitpunkt die angegebene... Aber
eine Ladeplanung hilft da auch
dann,
nicht.
Wenn die Ladeplanung das vernünftig macht, dann hast du das, dann weißt du, dass du zumindest an eine Ladesäule kommst, die passt. Dann kannst du nicht den Fehler machen, weil du es nicht weißt, weil es dir keiner erklärt hat, eine falsche Säule auszuwählen. Im dümmsten Fall planst du entlang der Route, setzt keinen Filter, weil du es schlichtweg nicht weißt und nimmst eine 50 kW Säule oder noch schlimmer eine AC-Säule, weil es gibt Situationen, wo Menschen bei der Auslieferung Autos nicht erklärt werden. Es gibt Dienstwagen, es gibt Leihwagen, es gibt so viele Situationen, wo du ins kalte Wasser geworfen wirst in der E-Mobilität, und dann ist es halt nicht so, dass du an jede Tankstelle fahren kannst, sondern es ist halt so, dass Ladesäulen halt verschiedene Charakteristiken haben und dass es halt einen riesigen Unterschied macht, an welche du rauskommst. Und ich glaube, da ist es ganz spannend, den Leuten mit einer Ladeplanung den Einstieg zu ermöglichen.
Ich kann nur den Rat dazu geben, jeden, der noch nicht elektrisch fährt, Leute, beschäftigt euch vorher mit dem Thema. Nicht erst, wenn ihr die Schlüssel in die Hand gedrückt bekommt. Ne? E-Mobilität erfordert nun mal etwas mehr Information vorher. Man muss sich damit beschäftigen. Es ist wie bei einem neuen Handy oder du kaufst dir einen neuen Fernseher. Du setzt dich erstmal hin, guckst dir auch erstmal die Menüpunkte an. Wie kann ich was verstellen? Wie läuft das überhaupt? Ne? Ich habe eben den Xpeng, entschuldigen, einmal, aua, den Xpeng habe ich übernommen. Und da habe ich mich erstmal 10 Minuten reingesetzt. Ne? Obwohl ich wusste, wir haben einen Termin mit Jonas, du musst jetzt Gas geben gleich. Aber trotzdem, ich habe mich 10 Minuten reingesetzt in Ruhe, habe geguckt, wie, wo, was die wichtigsten Funktionen. Und dann bin ich erst losgefahren, obwohl ich schon ein alter Hase bin, was die E-Mobilität angeht.
Aber das musst du ja sagen, mit modernen Autos wird es ja immer mehr. Da ist ja egal, wie der Antrieb ist, durch die ganzen vielen Menüpunkte, durch Assistenzsysteme. Es ist ja kaum noch, dass du dich in ein Auto setzen kannst. Fällt dem einen vielleicht einfacher als dem anderen. Aber gerade dieser Punkt von, du setzt dich unverhofft in ein Auto. Weißt du noch, als in Deutschland BYD angefangen hat und die komplett Sixt mit Atto 3 Modell überrollt haben und immer das, der günstigste Mietwagen ein Atto 3 war. Ein Auto, was meiner Meinung nach eins der besseren von BYD ist, aber wenn du an einem Münchner Flughafen ankommst, nicht aus Deutschland bist, einen Atto 3 Schlüssel in die Hand gedrückt kriegst und sagst, hey, fahr jetzt mal bitte nach Stuttgart, du bist einfach aufgeschmissen. Und da gibt es Situationen, dass dann Leute versuchen, mit ihrer Kreditkarte an eine Ionity-Säule ranzuhalten, die wohlgemerkt keinen Kartenleser hat. Dann gibt es Situationen, wo Leute sich versehentlich die falsche App runterladen. Da gibt es so viele Szenarien.
Moment, und wenn cut, genau an dieser passenden Stelle, bevor wir es vergessen. BYD bietet seit vorgestern ein Update, kam over the air und hat jetzt eine Ladeplanung. Und die soll sogar super funktionieren. Und der Tarek wird das filmen, noch vor dem Jonas.
Aber hast du die Ladeplanung getestet beim EL8? Weil Nein, nicht EL8, sondern beim Tang, weil da war die ja schon drin, die neue.
Nein, Ladeplanung war da auch noch nicht. Eine Planung war da noch nicht drin. Eine Planung.
Doch.
Nein.
Also eine Ladesäulenplanung kann ich ziemlich sicher im Video raussuchen. Echt? Dass du dir entlang der Route die Ladesäulen einbildest. Ja, nicht perfekt, auch nicht mit guten Zeiten, aber hat
entlang der Route zeigt er die an, natürlich. Das hat BYD immer gemacht. Aber
Nein. Wenn du einsteigst bis zum Ende des Ziels, dass er dir quasi die Stops hinzufügt.
Okay, das hatte meiner nicht. Dann
also
war das nicht.
Ist sehr, sehr rudimentär, so ein bisschen im Style von, wie es Kia und Hyundai zu Beginn gemacht hat. Aber also jetzt noch nicht so, hey, du kommst da mit 10% an, lad bitte auf 80, sondern teilweise hat er sich bis 90 laden lassen, teilweise hat er keine Zeit angezeigt, aber hat zumindest gesagt, du musst hier laden, du musst da laden, du musst da laden.
Okay, aber Thema Hyundai Kia, die haben 2 Jahre gebraucht, bis das kam, und BYD hat nur 2 Monate gebraucht jetzt sozusagen, oder 3 gefühlt. Und da siehst du mal, wie schnell.
Auch ein Jahr ungefähr.
Ja, aber die reagieren mega schnell, Jonas. Die reagieren mega schnell.
Und die verstehen halt schneller den Markt. Ich meine, wenn du siehst, wie Volkswagen das jetzt hingekriegt hat, eine gute Routenplanung zu haben. Und ich bin immer noch fest der Meinung, und da würde ich auch meine Hand für ins Feuer geben, dass Volkswagen aktuell in dem Preisbereich, wo die aktiv sind, die beste Routenplanung haben mit Ladestops. Es gibt keinen Anbieter in dem Preisbereich, der es besser macht. Und die haben es auch gelernt innerhalb von kurzer Zeit. Ja.
Da gibt es einen Kritikpunkt
von mir. Bis auf das Topografie-Thema.
Ja, nee. Ein Kritikpunkt. Die Filtermöglichkeiten. Das ist das, was die User selbst immer kritisieren. Du hast nur die Wahl zwischen Ionity und WeCharge. oder alle.
Ja.
Ne? Bei Kia Hyundai Genesis zum Beispiel.
Also alle auswählen.
Kannst du alle auswählen. Und jetzt mit dem letzten Update sogar Aral Pulse. Und Jonas, jetzt kommt's. Thema automatische Ladeplanung, so wie ich sie gerne hätte und wirklich idiotensicher. Einige Autos können das jetzt, und zwar, dass du sagst, mach die Planung bitte nur mit Ionity oder nur mit NBW oder nur mit Aral oder was weiß ich. Und manche Autos können das jetzt machen. Ne?
Und ja, das war ja das, was ich vorhin meinte, dass du, wenn du das nutzt und den Filter hast, dass du dann auf einem Level bist, fast wie bei Tesla.
Dann ist das mega. Also dann hätte ich, das ist eigentlich das, was jeder machen oder anbieten muss. Das wäre am einfachsten auch für den Normalo da draußen, der sich nicht auskennt. Der hat sich eine NBW-Karte besorgt und dann macht er das einmal im Navi und dann berechnet das Auto, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Zur Not schmeißt er dir dann ein Fastnet rein oder Aral oder irgendwas, ne?
Ja, ja.
Na, ist halt so.
Mein Problem an der Sache ist dann nur diese Thematik mit Plug and Charge, weil das würde das ganze Thema ja nochmal vereinfachen, dass du sagst, du hinterlegst einmal im Auto deine Ladekarte, deine richtige und nicht bei, weiß ich nicht, Hyundai den Hyundai-Ladetarif, bei VW den VW-Ladetarif. Nein, du kannst deine Ladekarte einfach oder dein Tarif einfach hinterlegen und der ist im Auto implementiert und wenn du dann ansteckst, dann lädst du auch darüber. Das wären Themen, wo ich sagen würde, dann bist du an einem Punkt, wo dann natürlich die Filter auch automatisch gesetzt werden können, beziehungsweise dann ist es dir auch relativ gleich, weil sobald du weißt, du steckst dann an und fertig, dann passt es. Aber dann kommt natürlich dazu, dass kaum Ladesäulen Plug and Charge unterstützen, dass du dann nur bei Aral, nur bei Ionity laden darfst, ein paar andere noch mit. Und das ist halt schwierig.
Viel geiler wäre natürlich, wenn du im Auto 3 Karten hinterlegen könntest und das Auto erkennt beim Anstecken, das ist eine MBW, das ist eine Ionity und berechnet dann von dem Tarif. Aber da sind wir wieder in einem Thema, da könnte man wieder kotzen und anfangen, bis morgen früh zu reden. Tarifdschungel, alter Tarifdschungel, Abo.
Deswegen, wir sind ja bei der Langstrecke.
Genau, Kilometerfresser.
Aber Thema, weil du vorhin das Thema Geschwindigkeit aufgemacht hast, mit 130 zu fahren. Ich hatte jetzt am Wochenende erst wieder viele Diskussionen, weil wir haben so ein bisschen WLTP-Thema probiert. Ich war auf einer VW-Veranstaltung mit den neuen ID.7-Modellen, mit den großen Akkus. Und wir haben so ein bisschen probiert, in Richtung WLTP zu kommen, weil den gibt es ja mit über 700 Kilometer WLTP-Reichweite. Mhm. Da war es so ein bisschen meine Idee, okay, wie kommt man daran? Egal, mit wem man redet, die beste Geschwindigkeit für die Langstrecke ist so zwischen 115 und 120. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, haben wir keine Lust drauf.
Nee.
Das sind so die paar Kilowattstunden, die man dann lieber mehr verbraucht, als dass man da dauerhaft geschwindigkeitsbedingt irgendwie nicht ganz so mitschwimmen kann. Ich glaube, mit 130 ist man ganz gut bedient, aber wenn zwei LKWs vorne sich überholen und du mit 115 auf die linke Spur fahren willst, ist jetzt nicht das beste Thema. Thema Höchstgeschwindigkeit, beziehungsweise einfach da irgendwann mal ein Limit zu haben, weiß ich nicht, ob wir das aufmachen müssen, ist vielleicht auch mal Thema für eine andere Folge.
Sag mal, was hältst du davon? Alle sagen ja, bald haben wir sowieso ein Tempolimit in Deutschland.
Ich glaube, also meiner Meinung nach gern, aber nicht gleich 130. Ich finde, so, du kannst ja auch nicht, also weiß nicht, aktuell kannst du 450 auf der Autobahn fahren, wenn es hergibt und es sagt keiner was, es ist nicht fahrlässig oder irgendwas. Und dann auf 130 fände ich einen krassen Sprung. Von mir aus limitiert es doch erstmal auf 180. Damit hast du nicht mehr diese Unterschiede von mehreren 100 km/h. Weil mir geht es ja selber so. Ich fahre gern schnell auf der Autobahn und fahre dann auch, wenn es geht und natürlich die Voraussetzungen irgendwo gegeben sind, auch mal mit 250. Und ich hatte lange Zeit das Tesla Model Y Performance und hatte den nicht zuletzt auch deshalb, weil der oben raus nochmal mehr zulässt. Oder du hast vielleicht dann doch mal einen Taycan, einen e-tron GT, Autos, die auch bei höheren Geschwindigkeiten besser liegen, weil die einfach aufgrund von Radstand und Fahrwerk das auch abkönnen. Und dann kommst du mit 250 km/h an. Und dann bist du einfach 100 km/h schneller als jemand, der 150 fährt. Und das muss man sich halt überlegen. Und wenn dann die meisten Leute auf der Autobahn 120 fahren, dann bist du halt mehr als doppelt so schnell. Und das ist halt schon ein Risiko. Und ich hatte letztens oder Anfang oder Ende letzten Jahres das Tesla Model S mit diesem Track Package, die Plaid-Variante, da darfst du 326 km/h schieß mich tot fahren.
Wow.
Und ich bin 310 km/h gefahren an einem Sonntag früh bei 6 Uhr Sonntag früh, wo wirklich nichts auf der Autobahn los war, wo ich wusste, okay, ich kann das fahren, ich habe eine GoPro montiert, mehr passiert nicht und fertig. Und wenn du dann aber drüber nachdenkst, dass es Autos gibt, die teilweise 200 km/h langsamer sind als du, da fragt man sich dann schon, ob das so irgendwo erlaubt sein sollte auf einer Autobahn. Weil einfach diese Differenz, dass du viele Autobahnstrecken schnell fahren kannst, gar kein Thema. Dass viele Autobahnen in Deutschland gut ausgebaut sind, kein Thema. Dass es die Autos können, ja. Aber die Differenz zu anderen Verkehrsteilnehmern ist teilweise so absurd groß, dass es gar nicht mehr einschätzbar ist, was da an Bremszeiten, an Manövern notwendig sind, um da teilweise ausweichen zu können. Und deswegen finde ich eine Begrenzung erstmal auf ein Limit, wo man sagt, okay, fahr halt nur so schnell und dann bist du trotzdem noch schneller als der Regelfall. Du kannst immer noch etwas schneller fahren mit 180, aber du hast nicht diese extremen Unterschiede.
Ich weiß, was du meinst. Wobei das auch wirklich nur die wenigsten Autos betrifft, aber die schneller als 250 Klar. fahren können. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich denke immer so, ich bin ja so oft in Frankreich, in Italien, so oft. Und da klappt das wunderbar mit 130. Da klappt das wunderbar. Mhm. Und in Italien fährt sowieso jeder 150. Und wehe, du hältst dich nicht dran. Wehe, du fährst nur 130. Dann kleben sie dir so am Arsch, ey. Da bist du so gestresst. Ja. Da musst du einfach mithalten.
Aber das ist halt auch das Thema, wann bist du noch aufnahmefähig und wann brauchst du vielleicht dann auch ein autonomes Fahren, um sowas überhaupt zu können. Ja. Weil wir waren jetzt zum Beispiel rings um Stockholm, da sind viele Landstraßen auf 70 limitiert. Fahr mal 70 Kilometer mit 70 km/h. Du wirst einfach müde, weil du teilweise bekloppt. Ewig lang geradeaus fährst, teilweise einfach nur, du siehst 5 Kilometer vor dir die Straße noch und du fährst so langsam umher.
Wahnsinn.
Du wirst wirklich nicht mehr konzentriert. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was mir zumindest so geht, bei höheren oder bei längeren Strecken ja. mit geringeren Geschwindigkeiten. Teilweise, wenn wir für Verbrauchswerte versuchen, 120 zu fahren und dann fahr mal 6-7 Stunden mit 120 km/h, das macht der Kopf schwieriger mit, als wenn du längere Zeit 140, 150 fährst, wo du wenigstens noch angestrengt bist. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht schädlicher fürs Gehirn oder für die Beanspruchung ist, wenn du dauerhaft schneller fährst. Das heißt nur, dass du wacher bist. Und das ist eine Thematik, wo man halt überlegen muss, in welche Richtung geht man dann lieber. Trotzdem finde ich alles, was bis 180 ist, vollkommen okay. Es gibt Hersteller wie Volvo, die seit Jahren auch bei den Verbrennern die Autos einfach auf 180 limitieren, weil sie sagen, das ist ein Sicherheitsthema. Wir wollen nicht, dass die Leute schneller fahren. Und dem haben sich die Leute schon länger unterzogen. Du hast dir einen großen XC90 gekauft und du konntest nur 180 fahren und du wusstest das und du warst damit d'accord. Wieso soll man jetzt, also das verstehe ich halt nicht. Mm. 145 bei einem ID.Buzz auf gar keinen Fall, nein, macht es nicht.
Was, 145?
Aber die alten, jetzt die neuen dürfen 160 fahren. Boah. Aber weißt du, solche Limitierungen finde ich hart. Oder 150 ja. bei einem Ast, oder nee, bei einem Corsa 150.
Nein, aber überleg mal, so Themen, Cupra, Born, 160, das geht auch nicht meiner Meinung nach.
Ja, und da musst du jetzt den Performance nehmen oder VZ oder wie VZ, der jetzt heißt, genau. dass du dann 180 oder dann bald 200 fahren darfst, aber das sind immer so Themen, weiß ich nicht. Und nur, dass man dann die Reichweite künstlich irgendwie nach oben treibt, weil der Kunde es nie sieht, dass er so wenig Reichweite hat, lass ihn doch. Wenn ich hier von mir in Augsburg nach München schnell fahren will, dann ist mir das egal, ob ich 500 Kilometer komme, dann weiß ich, ich kann bei meinem Termin irgendwo anstecken und kann rückzu wiederfahren, dann lass mir doch den Spaß, die paar
Kilometer. Vor allen Dingen bei Autos, die auch schnell laden können. Das relativiert das die ganze Sache ja wieder, ne?
Ich glaube, das kann man sich schon so als Grundsatz nehmen. Du wirst alles, was über 130 ist, nie mit dem Laden reinholen können. Egal, was du für ein Ladesystem hast, egal, was du hast. Dadurch, dass du auf deutschen Autobahnen nie die hohen Geschwindigkeiten konstant fährst, sondern immer gummibandmäßig, immer viel Beschleunigung brauchst, immer diese Abbremsmanöver, du wirst nie durch die Ladegeschwindigkeit, egal wie hoch es geht, das wieder reinholen. Und wenn du dann nicht selbstständig wie wir bist und du kannst irgendwie während der Ladepause arbeiten, schneiden, E-Mails beantworten und die Zeit aktiv nutzen, dann wirst du es nie schaffen, schneller anzukommen.
Ja, aber ich denke, da wird irgendwann, jeder findet seinen eigenen Fahrstil. Ne?
Absolut.
Wir wollen ja auch niemandem sagen, du musst so fahren, du musst so fahren. Aber Fakt ist, ich kann das sagen, im Allgemeinen, scheiße, schneide das raus, jetzt verplappert sich der Tarik. Nein, lass es drin. Lass drin, scheiß drauf. Pass auf, ein E-Auto erzieht dich um. Jeder, der vom Verbrenner zum E-Auto wechselt und je nachdem, was für ein Auto das ist eine Umerziehungsphase, was dir aber nicht schadet, worüber du am Ende sogar glücklich wirst. Es ist tatsächlich so, dass es einen entspannt, dass es einen umerzieht und weniger stressiger macht. Ist wirklich so. Vor allen Dingen, wenn ich 1000 Kilometer mit dem EV6 nach Südfrankreich fahre oder mit dem ID7 oder mit dem Cupra Born nach Portugal, haben wir auch gemacht. Leute, durch die Laderei, durch die Pausen, wozu dich das Auto dann zwingt, auch wenn es nur 20 Minuten sind, das hilft dir ungemein. Ja, ich weiß, du kannst 800 Kilometer durchfahren. Ja, du hast Arschbacken aus Metall. Ich weiß, Junge, darüber geht's darum. Um dich geht's hier nicht. Aber das ist so. Seid euch darüber bewusst, das Auto entspannt. E-Mobilität ist ein entspannteres Fahren als wie beim Verbrenner.
Und vor allem ein entspannteres ankommen. Also das muss man ja auch sagen. Und gerade wenn wir, wie du vorhin ja richtig gesagt hast, nicht die Berufskraftfahrer, Fernfahrer, Vertriebler da draußen hier gerade adressieren wollen, sondern einfach Privatleute, die Angst haben, vielleicht mal eine längere Strecke in Urlaub fahren zu können.
Genau.
Ganz ehrlich, wenn du nach 1000 Kilometern ohne Pause aus deinem Auto rauskrabbelst, dann brauchst du eine Woche mehr Urlaub, dass du dich davon erholst. Und im Umkehrschluss, wenn du da wieder nach Hause fährst, da ist der ganze Urlaub verflogen, weil du einfach nach 1000 Kilometern gestresst aussteigst, weil du keinen Bock mehr hast. Aber wenn du entspannt immer mal eine Pause dir auferlegst wegen dem E-Auto,
genau,
dann macht es halt entspannter. Und meiner Meinung nach, ganz ehrlich, wenn du Urlaub hast, dann hast du doch auch die Zeit. Also wenn du da dann nicht die Möglichkeit hast, mal 20 Minuten Pause einzulegen. Und ich verstehe jeden, der sagt, hey, er hat kleine Kinder, er fährt immer abends los, weil er über Nacht fährt, dass die Kinder dann über Nacht schlafen. Ja, aber an der Ladesäule ist es nicht laut. Nicht jedes Kind wacht zwingend auf, nur weil sich das Auto nicht mehr bewegt. Und wenn du ganz ehrlich über Nacht fährst, dann ist es vielleicht auch mal gut, da 20 Minuten Pause zu machen und nicht von Abend um 8 bis früh um 6 durchzuheizen, wenn du es den Rest des Jahres nicht machst. Weil das sind ja immer die Leute, die dann im Alltag 50 Kilometer am Tag maximal fahren an ihrer Strecke und dann aber auf einmal denken, sie können jetzt 1000 Kilometer ohne Probleme nachts fahren. Und das ist ja das Kritische. Dann bist du vielleicht im Stress, weil der Urlaub geht los. Dann bist du vielleicht genervt, weil irgendwas mit dem Packen nicht hingehauen hat. Und dann willst du aber eine ganze Nacht durchfahren? Weiß ich nicht. Und deswegen glaube ich, kann man sich das schon einfach mal trauen oder einfach mal probieren. Und ich glaube, man kann da ja nur aus Erfahrung sprechen und nur versuchen, irgendwie den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal einer irgendwo liegen geblieben ist, der nichts mit Absicht gemacht hat, von dem her, man kommt immer an. Es ist mittlerweile im Ausland auch ganz gut, was Ladeinfrastruktur angeht.
Absolut.
Problematisch sehe ich es
nicht. Ich bin persönlich selbst kein Nachtfahrer, weil mir die Augen so nach 0 Uhr absolut runterfallen. Und ich, das ist dann für mich und für Nas sehr gefährlich und unverantwortlich auch den anderen gegenüber. Ich gucke immer, dass ich wirklich spätestens um 0 Uhr am Ziel ankomme. Und ich fahre auch niemals nachts durch, obwohl das seine Vorteile hat. Hat aber auch seine Nachteile. Thema verlassene Ladeplätze nachts um 3 Uhr. Das ist dann, ich habe da schon mal 2 Videos drüber gemacht. Das ist ein Horror teilweise, Leute. Das ist echt ein Horror. Das ist vielleicht ein anderes Thema mal. Das wäre echt ein gutes Thema.
Ja, ich glaube, das können wir machen. Wir treffen uns einfach nachts an dem verlassensten Ladeplatz und machen eine Podcast-Folge.
Ja, Sicherheit
und
an gucken, der Säule. Was passiert. Ja, nee, da habe ich teilweise sogar Schiss. Glaub mir, echt jetzt.
Ja, ich weiß, ich verstehe das.
Bist du ein Nachtfahrer? Fährst du nachts?
Ich fahre, wenn dann sehr früh los. Ja. Dass ich gucke, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, früh um 3 oder sowas starte, aber dass ich davor schon mal geschlafen habe.
Ja.
Was ich nicht könnte, ist so abend um 8 losfahren und dann die ganze Nacht durch.
Ja.
Da fallen mir irgendwann auch die Augen zu, weil ich auch tagsüber es dann nicht schaffe, mich um 3 Nachmittag hinzulegen, damit ich abends um 8 losfahre.
Ja.
Von dem her würde ich immer eher dann früh losfahren.
Ja.
Weiß nicht. Ich glaube, dadurch, dass wir bisher noch nicht dieses Thema hatten, immer in Ferienzeiten fahren zu müssen, mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber hier, bevor wir jetzt zeitlich Richtung Ende laufen, deine Top 3 Autos, mit denen du in den letzten Jahren auf Langstrecke warst.
Hau mal raus. Meine Top 3 Autos, ganz ehrlich, der Kia EV6 ist gemacht für die Langstrecke, vor allem mit der 77 Kilowattstunden Batterie. Der ID7, der ist wirklich, wirklich auch vertreterfreundliches Auto. Eigentlich sind das alles Autos mit einer großen Batterie, Jonas. Ist so. Also, ist so, ja. Ich meine, natürlich kannst du auch mit einer 40 Kilowattstunden Batterie. Wir sind ja auch mit dem Fiat 500e nach Rom gefahren. Wir haben ja auch damit Langstrecke gemacht. Auf 1000 Kilometern 7-mal geladen. Oder 8-mal, glaube ich. Ja, geht auch. Aber wenn ich, guck mal, meine Wohlfühlgrenze, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, auf 1000 Kilometer oder auf 1100 Kilometern so 3 bis 4-mal laden. Für je 20 bis 30 Minuten. Das ist optimal. Das ist meine optimale Erfahrung. Und es gibt Autos, die das können. Ne? So eine längere Strecke habe ich zum Beispiel jetzt mit einigen Autos gemacht. Jetzt klingelt die Tür, aber ist egal. Ich lass mal klingeln. Nee, aber das kann ich schon außer. Guck mal, wir waren ja mit einem Cupra Born in Portugal im Sommer. Ich weiß, das Auto leidet unter Cold Gate. Und aber im Sommer war das ein Klacks, der hat von 10 auf 80 27 Minuten gebraucht und hatte wirklich eine sehr gute Reichweite durch seine ziemlich gute Effizienz für seine Größe. Also das hat auch damit geklappt. Ne? Ich war wirklich top zufrieden, wirklich. Mit dem Mustang Mach-E damals bis nach Andalusien, da war sein Problem war eher die Ladezeit mit bis zu 44 Minuten von 10 auf 80. Das ist ein No-Go für das Auto immer noch, da muss Gott was tun.
Keine Zeit mehr.
Wie sieht's denn bei dir aus? Was kannst du sagen?
Ich glaube, Also ich glaube auch so aus persönlichen Erfahrungen, ich glaube mein absoluter Favorit und auch vielleicht die Überraschung war immer das Tesla Model 3 als absolute Basis.
Ja, den hat es noch gar nicht auf
Langstrecke, was der durch, der hatte teilweise damals mit dem, die hatten einen neuen Akku bekommen, da hat der Ladezeiten gehabt von um die 20 Minuten, teilweise kurz drunter, weil der so gut seinen Ladepeak halten konnte. Ja. Und du aber auch nochmal über 80 laden konntest. Das heißt, du hattest eigentlich fast genauso viel Reichweite für, wie mit einem Long Range. Hattest durch den Heckantrieb einen effizienteren Antrieb, warst mega komfortabel unterwegs und Preis-Leistung war da halt unschlagbar. Also wer auf Langstrecke fahren will, der kommt an dem Auto eigentlich nicht vorbei. Genauso auch wie die Model Y-Variante mit dem neuen BYD-Akku, der da drin ist. Da kommt man einfach nicht drum herum. Ansonsten alles, was 800 Volt ist, ist immer unschlagbar. Egal, ob du jetzt einen e-tron fährst, egal, ob du einen Ioniq 5 fährst. Das sind alles Fahrzeuge, die dann natürlich aufgrund ihrer Ladezeit auch Probleme auf einer Langstrecke, die sie vielleicht mit dem Verbrauch hätten, wieder wettmachen. Nicht zuletzt fahren wir auch einen EV9 gerade, weil der durch die Ladezeit das ein bisschen im Vergleich wieder reinholen kann,
genau,
was er halt mit einem mehr absurden Verbrauch raushaut.
Klar. Aber du kannst auch von einem EV9 nicht den Verbrauch eines Model 3 erwarten. Das sind auch also
natürlich nicht.
Du
erwartest auch nicht, dass ein GLS von Mercedes so viel wie eine A-Klasse verbraucht.
Eben.
Und das ist ja genau der Ansatz, der aber bei den Leuten dann übel aufschlägt, wenn du sagst, du schaffst im Alltag nicht unter 20 Kilowattstunden zu kommen. Und ich glaube, mein Favorit auf Langstrecke, aber einfach so vom Komfortgedanke, waren sämtliche BMW-Modelle. Also da habe ich mich immer so richtig aufgehoben gefühlt, diese Mischung aus, ich komme extrem entspannt, komfortabel an, aber es ist noch ein Fahrwerk, was nicht zu schwammig ist. Ich fand zum Beispiel 1000 Kilometer in einem EQS nicht so geil wie 1000 Kilometer in einem i7. Ladezeiten mal komplett außen vor gelassen, aber das ist so komfortmäßig schon einiges, was dir da geboten wird.
Okay.
Ist natürlich ein Preisbereich,
ich weiß,
müssen wir nicht drüber reden.
Aber BMW, ich hatte letztens den BMW i5 M60 Touring, also den Kombi. Mhm. Und das ist, also mein Titel wird lauten Godzilla auf vier Rädern. Wie du schon sagtest, also Fahrwerk Porsche-like, Power, Power halt wie Godzilla, aber der sieht halt aus wie ein Vertreterauto von außen. Jetzt nicht so mit 22 Zöllern und so extrem aufgemotzt, ne? Okay, also das war ein Genuss.
Das einzige Problem,
mit dem
was BMW halt gerade hat, ist halt die Akkugröße und die Ladegeschwindigkeit.
Nein, Moment.
Ich will hier nichts
spoilern. Aber soll ich dir was sagen?
Ich finde, der i5 hat einen zu kleinen Akku, fertig.
Akku ja, das habe ich damals auch bemängelt.
Genau.
Natürlich, aber nein, ich wollte sagen, die Ladezeit, das hat mich mega überrascht.
Ja.
Der hat.
Sag's, haus raus. Da haben die Leute hier am Ende der Folge, wenn sie so lange
dran
geblieben sind,
was Exklusives. Von 10% auf 80% habe ich im Video 25 Minuten festgehalten.
Oh, krass.
Das ist mega krass, Jonas. Und der hat seine die Ladekurve sah richtig geil aus. Der kam beim Peak auf 213, offiziell sind es ja 205 kW. Und der hat die richtig lang gehalten. Und dann gab es nicht so einen extremen Abfall, sondern immer so stufenweise. Ich fand's mega krass, die Leistung von dem Auto an dem Tag. Der hätte aber, da bin ich d'accord, 100%, da gehört ein 95er oder 100er Akku rein. Vor allen Dingen bei dem Preis, für den Preis, also nicht noch mehr, dass er kostet. Ansonsten die 82 Kilowattstunden, das ist schon ein bisschen, also nicht sehr klein, aber ich persönlich würde damit klarkommen, mit der Ladezeit.
Weil ich war Anfang des Jahres mit einem E-Drive 40 unterwegs, aber als Limousine.
Ja.
Auf Langstrecke und ich habe nie Ladezeiten von unter 30 Minuten gesehen. Das waren immer 32, 35, sowas um den Dreh. Kann ich mich noch genau dran erinnern, weil ich mir damals noch dachte, ganz ehrlich, ihr verbaut einen kleineren Akku als die Konkurrenz und ladet aber genauso schnell, wenn nicht sogar langsamer. Und da dachte ich mir, da muss nachgebessert werden, weil effizient sind die Dinger. Für die Form, für den CW-Wert, den die teilweise haben, ist echt top.
Definitiv.
Aber Ladezeit war ein Thema, aber das überrascht mich.
Aber ich bin und bleibe eher ein Audi-Fan. Ich bin so ein kleiner Audi-Boy. Ja, ich bin ein Fan von vielen Marken. Also herzlich bin ich voll bei den Italienern, das heißt Alfa Romeo. Ich hatte 7 Alphas in meinem Leben und ich kann es kaum abwarten, dass die elektrische Giulia mal kommt, endlich irgendwann, eine viertürige Bombenlimousine. Aber Audi war schon immer so eine Mischung von Mercedes und BMW für mich persönlich. Mhm. Und Langstrecke zum Beispiel der Q8, das ist ein fettes SUV, ja, aber ich liebe das Auto einfach, auch wenn viele sagen, die Software ist veraltet, bla bla bla, aber ich weiß nicht, auch das Cockpit, ich bin total so ein Bildschirmmensch. Ich bin der Letzte, der so ein Zahnarzt-Dingsbums-Feeling haben möchte im Auto und ich brauche nun mal Bildschirme und Knöpfe und so weiter. Ja. Also für mich, das ist mein absolut persönlicher Geschmack, das ist jetzt hat nichts zu sagen. Aber Mercedes bin ich total weit entfernt momentan, was die Optik angeht und Technik mag gut sein von mir aus, aber Bei mir spielt als Südländer immer auch schon mal Optik die erste Rolle. Kommt noch vor der Software und noch vor Effizienz. Bei mir kommt immer, das Auto muss mich erstmal im Herzen berühren. Und das können einige Marken momentan sehr gut und einige wiederum nicht so gut. Genau.
Bevor wir hier zumachen, da kann ich vielleicht noch einen Ladewert liefern.
Ja,
weil heute Abend kommt ein Video, wo wir den 86 Kilowattstunden Akku, also heute Abend, wenn die Folge hier natürlich online geht, wir reden ja immer so, dass ihr da draußen, die zuhören, dann auch entsprechend den Mehrwert habt. Heute kommt ein Video online, wo wir den 86 Kilowattstunden Akku von VW laden können. Und nachdem ich damals beim ID.Buzz 33 Minuten gebraucht habe, statt 26 und mega enttäuscht war, waren wir diesmal näher dran. Sagen wir es mal so. Also der aber ist,
was hat der im Peak? Normalerweise 175, der andere.
Der neue 86 Kilowattstunden kann jetzt 200 im Peak, schafft sogar kurzzeitig mal drüber und hält das auch bis über 30%. Also das ist ein ganz guter Wert für die Akkugröße. Und wenn du überlegst, der hat halt dann einen Akku wie ein i5 und lädt den wirklich gut.
Ja, super, super.
Also von dem her,
was hat der für
sich einiges getan.
Moment, brutto oder netto 86 Kilowattstunden?
Der hat 91 brutto.
Ah, okay, 86 netto. Ja gut, das ist
aber, genau.
Hör mal, also Jonas, die Argumente gehen den Diesel-Litern ja langsam aus, oder nicht? Ne? Ich meine, Akkugröße und Effizienz inklusive Ladegeschwindigkeit, also ey. Und der neue EV6-Nachfolger, der wird ja auch nochmal ein bisschen mehr Netto-Akku haben. Ich glaube 79 Kilowattstunden oder 80, nee, 82 irgendwie sowas. Der EV3, ja,
irgendwie so.
Der EV3 kommt ja mit einem 58er Akku und einem 82er, genau. Das heißt, der EV6 wird auch den 82er bekommen, der Hyundai dann natürlich auch und bla bla bla.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich denke, wir bewegen uns jetzt langsam in Richtungen inklusive in Verbindung mit schnellen Ladezeiten, da wo die E-Mobilität so langsam langweilig wird.
Eine Anmerkung noch, wir haben das letzte Mal gesagt, man kann bei Podcasts nicht kommentieren. Und einen Tag später, als wir die Podcast-Folge veröffentlicht haben, finden wir raus, man kann bei Spotify einfach Kommentare schreiben. Deswegen schreibt uns sehr, sehr gern fleißig Kommentare bei Spotify. Und noch was, schreibt uns sehr, sehr gern Podcast-Bewertungen. Sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast kann man Bewertungen abgeben. Aktuell, muss man auch sagen, haben wir bei beiden Plattformen volle Sterne. Das heißt, alle Bewertungen, die abgegeben wurden, sind durchweg 5 Sterne. Vielen, vielen Dank auch dafür.
Mega.
Lasst da gerne weiter einfach Bewertungen da, entweder nur durch Sterne oder auch gerne mit einem Text und schreibt uns in die Kommentare. Und jetzt kommt für nächste Woche ein Themenwunsch. Wenn einer eine Idee hat, worüber wir gerne sprechen sollten, so ausführlich wie heute, vielleicht auch mehrere Punkte, schreibt es gerne mal rein. Wir notieren uns das alles. Wir haben schon eine Liste, wo wir durchgehen und gucken, worüber wir sprechen können. Ihr merkt, wir sprechen auch ganz gern drüber, wenn ich ein bisschen gerade auf die Zeit schaue. Also wir sind ganz gut dabei.
Also ich könnte noch eine Stunde weiterquatschen, aber ich glaube, das sollten das wir den Zuhörern jetzt aber nicht machen.
Dafür müssen wir das ja hier im Rahmen halten. Ihr habt das gesagt, 45 bis 60 Minuten ist optimal. Ich glaube, wir liegen noch dazwischen.
Ja, genau. Jonas, dann sage ich auch mal danke nochmal an die Zuschauer fürs
danke
Zuhören,
dir.
Fürs Dabeisein. Ich danke dir auch natürlich. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und Leute, ihr habt es ja auch gemerkt, wir haben kein Skript. Wir sind total. Also 3 Minuten vor der Sendung rufen wir uns an und dann sagen wir, hey Jonas, wie geht's dir? Ach gut, alles gut, wie geht's dir? Und bla bla bla. Worüber sollen wir heute quatschen? Ja, lass uns mal darüber quatschen. Okay, lass uns darüber quatschen und dann sagen wir 3, 2, 1 und es geht los. Und so werden wir uns das beibehalten. Ich denke mal, das macht uns beiden auch aus. Ne? Und wir können gerne auch mal ab und zu anderer Meinung sein. Das ist ja auch legitim, das ist ja auch gut. Und wir freuen uns, wie Jonas schon gesagt hat, auf eure Meinung unter den ganzen Kommentarspalten. Und jetzt lass die Tasten mal endlich qualmen und ich sage in dem Sinne erstmal Tschüss aus Köln.
Vielen, vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.